in Besonderheit einen Einblick, einen Überblick über den Römerbrief gegeben. Wir haben gesehen, dass in den ersten vier Kapiteln es um die Rechtfertigung durch den Glauben geht. Wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, haben Zugang zu dieser Gnade und rühmen uns nun der Hoffnung und Herrlichkeit unseres Gottes. Das war der erste Abschnitt des Römerbriefes. Es ging also hier um die Rechtfertigung durch den Glauben. Und dann sagte ich, und das Wort kommt ja, dieser Vers, den wir gelesen haben, schon wiederholt, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, ist ja eine Stelle aus dem Habakuk, Kapitel 2, Vers 4 entnommen. Ist es eigentlich nicht erstaunlich, dass der Apostel Paulus auf einen alttestamentlichen Propheten zurückgreift, wenn er von der Gerechtigkeit durch den Glauben spricht? Nein, sagt er, ich nehme das ganz bewusst so, weil ich meinen Judengenossen nur zeigen kann, was Gerechtigkeit aus dem Glauben kommt, wenn ich sie überzeugen kann, dass auch im Alten Testament es immer auf den Glauben drauf ankommt. Wir werden dann später im Einzelnen noch etwas hören, dass er dann das sehr deutlich und sehr klar an Abraham aufzeigt und dann auch an David und dann auch eine Stelle, die wir gestern, heute früh nicht mehr so beachten konnten. Das ist nun der Gedanke von Vers 5 bis 8 haben wir ja nun die zweite Hälfte der Aussage, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Und wir sagten, was bedeutet das eigentlich, Leben haben? Nun, wir wissen, dass wir alle, die wir hier sind, das natürliche Leben empfangen haben von Gott. Ob wir das anerkennen, ob das von einem Menschen so empfunden wird oder nicht, ist nicht maßgebend. Maßgebend ist, dass wir alle Geschöpfe Gottes sind und wir dürfen wissen, dass Gott uns nach seinem Ebenbilde geschaffen hat, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Und Gott konnte sagen, und es war sehr gut. Ihr Lieben, das ist überhaupt der Adel des Menschen, dass er von Gott geschaffen ist. Und wenn auch das Antlitz eines Menschen durch die Sünde sehr, sehr entstellt ist, und da ist etwas dran, wir leben in einer gefallenen Welt, so dürfen wir doch wissen, in jedem Menschen steckt das noch drin, dass er als Geschöpf Gottes erleben darf, dass er zu etwas anderem berufen ist, als das, was wir heute Morgen gehört haben, nämlich auf dieser adamitischen Linie, die dann letzten Endes durch die Sünde ins den Tod und ins Gericht führt. Deshalb sagt Paulus, wenn wir den Römerbrief recht verstehen wollen, dann müssen wir von Kapitel 5 vom Höhepunkt aus schauen und von diesem Höhepunkt aus die anderen Dinge betrachten. Und da sehen wir nun eben Christus Jesus, den Sohn Gottes, der die Lebenslinie gebracht hat. Und wir sehen den Adam, den ersten Adam, der die Todeslinie hat. Wie sie in Adam alle sterben, so werden sie nun, wenn sie in Christus sind, leben. Und der Apostel Paulus fasst das ja sehr schön zusammen, indem er sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Lieben, das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft, das ist die Gerechtigkeit, die aus dem Himmel geoffenbart ist. Im Gegensatz zu der Ungerechtigkeit der Menschen oder der Selbstgerechtigkeit des Menschen. Jetzt könnte man, wenn man den gesamten Römerbrief beachtet, und wir wollen ja nicht so sehr Vers für Vers betrachten, das können wir in der Zeit gar nicht, sondern eigentlich mehr den großen Zusammenhang aufzeigen, auf den Gedanken kommen. Und das war jetzt wieder ein Gedanke, den der Apostel Paulus denen aus dem Judentum angegeben hat. Ich sagte ja, der Apostel Paulus stellt sich einen Menschen vor, mit ihm spricht er jetzt. Und jetzt überlegt er sich, wie wird dieser Mensch nun reagieren, wie wird er denken, wenn er diesen Brief jetzt, den ich ihm geschrieben habe, liest. Und da war es jetzt sehr naheliegend. Und das ist nicht sehr, sehr für uns naheliegend, sondern eigentlich mehr für die aus den Juden. Die Frage nämlich, die nun in Kapitel 9 bis 11 behandelt wird, wie sieht es nun aus mit den Israeliten? In dem Moment, wo die Verheißung gekommen ist, dass der Messias gekommen ist und eigentlich jetzt die Gerechtigkeit von Gott her gekommen ist, warum wurde gerade in diesem Augenblick das Volk Israel, das irdische Volk Israel, auf die Seite gesetzt? Wie verträgt sich das mit den Verheißungen und mit der Souveränität Gottes, dass er jetzt sein eigenes irdisches Volk auf die Seite setzt, wo er doch gerade von der Gerechtigkeit spricht und vom Evangelium spricht? Und Paulus sagt doch, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die da selig macht. Aber jedem Glaubenden. Seht ihr, und deshalb muss der Apostel Paulus nun in Kapitel 9 bis 11 die Vergangenheit der Juden, die Gegenwart der Juden und auch die Zukunft der Juden vor Augen stellen. Wir brauchen das jetzt in dieser Zeit nicht so beachten, wir haben ja nicht Zeit für alles, aber dieser Gedankengang muss eben doch erwähnt werden, weil der dritte Hauptteil sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Und er hat natürlich auch missionarischen Charakter. Da können wir nur sagen, Gott ist tatsächlich absolut souverän. Das heißt, er kann machen, was er will. Er lässt sich von niemand etwas vorschreiben. Und ihr Lieben, bei der Betrachtung des Römerbriefes müssen wir es wieder ganz neu lernen. Wir haben es mit dem ewigen, absolut heiligen Gott zu tun. Und das ist auch die Not der heutigen Zeit. Auch wenn wir die Bibel lesen, müssen wir immer es im Hinterkopf haben. Wir haben es mit diesem ewigen, lebendigen Gott zu tun, der keinen Anfang und kein Ende hat, der auch nicht ein alter Großvater ist mit einem Bart und vor allen Dingen, dass er nicht dieser liebe Gott ist, der ja doch letzten Endes keinem etwas zu Leide tun kann, weil er eben der liebe Gott ist. Und dann lässt man diesen heiligen, ewigen Gott eben einen lieben Gott sein, solange er nichts von uns wissen will und wir wollen nichts von ihm wissen, dann ist gewissermaßen alles so Friedhofsruhe, Waffenstillstand. Aber Lieben, das ist natürlich ein völlig verzerrtes Bild. Dieser heilige, ewige Gott ist der Schöpfer und Erhalter aller Menschen. Und was ist nun die Antwort auf diese Frage, wie die Verheißungen Israels hier sind? Nun, da können wir nur sagen, die Verheißungen gelten grundsätzlich nur dem Glaubenden. Das gilt für alle Verheißungen, die in der Bibel sind. Sie sind immer verbunden mit dem Glauben. Das zeigt sich an Israel. Israel hat es nicht angenommen, obwohl der Messias kam. Er kam in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Aber jetzt geht es gleich weiter. Die ihn aber aufnahmen. Es war also nicht so, dass total alle abgelehnt haben. Es war ein kleiner gläubiger Überrest. Denken wir an Hannah, denken wir an Simeon, denken wir an denen, die sich vom Geiste Gottes haben leiten lassen. Denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, die nicht nach dem Geblüt des Mannes, nicht nach dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren sein kann nur einer, wenn er wirklich glaubt, was das Wort Gottes sagt. Ihr Lieben, das Wort Glauben kommt ja von dem Wort geloben her. Und Paulus ist gerade der, der uns am allermeisten die Grundlage des Glaubens vermittelt. Auch Johannes schreibt ja im Johannes-Evangelium 20, es sind noch viele Zeichen und Wunder, die Jesus Christus getan hat, die nicht in diesem Buche geschrieben sind. Aber, und jetzt begründet er sein Evangelium, er sagt, aber diese sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Jesus Christus der Sohn Gottes ist und ihr glaubend das Leben in ihm habet. Da meint der Johannes auch nicht das irdische Leben, das hatten ja alle bekommen, ob einer glaubt oder nicht glaubt. Nein, er spricht auch hier schon vom ewigen Leben. Und so kennen wir im Johannesevangelium viele Aussagen, wo es heißt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und das Leben im Überfluss haben. Wenn in Johannes 5 es heißt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der ist schon jetzt vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, dann ist das immer dieser rettende Glaube, von dem die Schrift spricht. Und der Herr Jesus selber sagt es ja so einfach, dass es ein Kind verstehen kann und dass es aber auch ein Universitätsprofessor der Theologie nicht anders auffassen kann, als so, wie es der Herr Jesus gesagt hat. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht glaubt, der hat das Leben nicht, Vers 36 von Johannes 3, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Israel hat also die Verheißungen nicht erlangt, weil sie ihrem Messias, dem Herrn Jesus, nicht geglaubt haben. Und deshalb die Gegenwart ist die Beiseitesetzung, die eigene Schuld des Volkes Israel. Wenn die Israeliten heute durch das Evangelium zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kämen, dann würde heute alles sehr bald anders aussehen. Wir wissen, dass es auch heute schon etliche aus den Juden gibt, die glauben. Ich war jetzt schon 5-mal in Israel. Wir besuchen dort unsere Brüdergemeinden, die es auch in Israel gibt. Sie sind zum Teil etwas anders zusammengesetzt wie bei uns, weil es auch viele Nationalitäten dort gibt. In Haifa zum Beispiel ist eine Brüderversammlung von etwa 130 Geschwistern. Das ist doch schon eine ganz schöne Zahl für Israel, auch für uns hier. Die kommen fast alle aus Russland. Dort wird nur Russisch gesprochen. Das sind fast alles Emigranten aus Russland. Wenn wir aber unsere Brüder in Nazareth besuchen, der Stadt Nazareth, Jesus von Nazareth. Da gibt es auch eine schöne kleine Brüderversammlung. Das sind aber fast alles Araber. Nun, da ist es ein bisschen schwierig. Da muss nämlich die Botschaft vom Deutschen zuerst einmal ins Englische übersetzt werden und dann vom Englischen ins Arabische. Es würde mich einmal interessieren, was in meiner Botschaft am Ostermorgen vom Deutschen ins Arabische nun tatsächlich hinübergekommen ist. Nun, wenn man in eine solche Gemeinde kommt, dann hält man ja keine schweren Lehrvorträge, sondern man ermuntert die Geschwister. Und das hat man erlebt, das haben sie erfahren dürfen. Aber es war kostbar, einmal auch mit den Arabern dort Gemeinschaft zu haben. In Jerusalem habe ich die internationalste Gemeinschaft überhaupt erlebt. Und da ist mir klar geworden, ihr Lieben, was in Epheser 2 geschrieben steht, dass er, der Herr Jesus, gekommen ist, die Umzäunung abzubrechen und aus den Nationen und aus den Juden einen neuen Menschen zu schaffen. Und dann heißt es, er ist unser Friede, der Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Und als wir in Jerusalem Gemeinschaft am Tisch des Herrn hatten und das Brot gebrochen haben, da waren Jordanier dabei, da waren Juden dabei, da waren aber auch echte Palästinenser dabei, da waren Amerikaner und Europäer, Deutsche dabei, alle an einem Tisch brüderlich vereinigt, gewissermaßen als kleines Modell, was Gemeinde Jesu jetzt schon sein darf. Aber ich weiß selber, es sind natürlich sehr wenige in Israel prozentual, obwohl die Zahl steigt. Es kommen in Israel mehr Menschen zum Glauben vielleicht wie in anderen Ländern, wenn es auch viel, viel schwerer ist, für sie heute zum Glauben zu kommen. Aber wir haben das schon erlebt. Und in Israel wird von Mal zu Mal der Widerstand der Orthodoxen etwas geringer, weil sie merken, sie können dieses strenge Regiment nicht mehr durchhalten. Der Staat öffnet sich mehr der Botschaft. Wir durften Traktate verteilen, neue Testamente verteilen, nur provozieren nicht, das ist auch heute noch schwierig. Aber wenn ich dann meine Geschwister, als sie auch in Jerusalem waren und in Israel, dann kamen die und sagten alle, also wir sind an und für sich schwer enttäuscht. Die Juden, die wollen ja gar nichts von Jesus wissen. Das stimmt in der Mehrzahl heute noch. Aber trotzdem dürfen wir daran denken, dass der 15. Mai 1948 der große Gedenktag war, ein Gedenktag, wie er in der Heiligen Schrift für uns nicht so oft vorkommt, weil wir nämlich erleben durften, dass das große Wunder geschehen ist, dass Gott mit diesem Volke Israel wieder angefangen hat. Nun muss man allerdings die Entwicklung in Israel von der gesamten Schrift betrachten und nicht einige Verse herausnehmen. Und wenn die Geschwister kommen und sagen, die Juden, die sind ja noch gar nicht gläubig an den Herrn Jesus, dann kann ich nur sagen, es sind prozentual gesehen tatsächlich wenige. Aber was steht denn in Hesekiel 36 bis 38? Da heißt es ja nicht, dass die schlagartig alle an Jesus Christus gläubig geworden sind, sondern die Totenbeine werden gesammelt. Das heißt, geistlich gesehen ist es noch nicht so weit. Aber vom völkischen, nationalen gesehen, gibt es heute diesen Staat Israel mit wieder über 5 Millionen Juden. Und wir warten jetzt nur auf den Augenblick. Und nach meiner Schrifterkenntnis wird das erst sein, wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist, dass Gott sein Volk Israel dann wieder einsetzen wird. Lieben, lest einmal Jeremia 16, Vers 14 durch. Das ist eine der vielen, vielen Stellen, die eigentlich so richtig faszinierend ist. Da steht geschrieben, es kommt eine Zeit, und das sagt der Prophet vor 2700 Jahren, es kommt eine Zeit, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, sondern man wird sagen, so wahr der Gott lebt, der sein Volk wieder zurück in das Land der Väter geführt hat. Und Lieben, das haben wir erleben dürfen. wenn einer nicht total uninteressiert ist oder auch absolut gleichgültig ist, dann muss für ihn der 15. Mai 1948 als Zeichen, dass Gott wirkt an diesem Volk, einfach als unwiderlegbar dastehen. Wie es weitergeht, das wissen wir noch nicht. Aber es steht fest, Israel ist selber schuld, weil es nicht geglaubt hat, aber Israel ist nicht endgültig auf die Seite gesetzt. Gott wird mit seinem Volke Israel doch zurechtkommen. Gott lässt seine Sache nicht liegen. Und das ist die große Hoffnung für dieses Volk. Und wir werden das ja in Römer 4 noch weiter hören. Was wird denn von Abraham gesagt? In dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. In Abraham. Denn das Heil kommt aus den Juden. Ihr Lieben, und deshalb hat Gott zwar das Volk Israel auf die Seite gesetzt, und wir erkennen daran, wie heilig Gott ist. Ich möchte einmal jeden Menschen fragen, und wir werden ja nachher noch etwas auf das erste Kapitel kommen, wo es dann um die Frage geht, dass keiner eine Entschuldigung hat, mit welchem Recht er eigentlich erwartet, dass Gott ihm trotz allem barmherzig sein kann und ihn nicht ins Gericht bringen kann. Wisst ihr, es wäre ein eigenartiger Gott, wenn er Gesetze erlässt und sich nachher nicht mehr darum kümmert, ob die Gesetze gehalten werden. Wir leben ja in einer kritischen Zeit. Da werden viele Gesetze gemacht, wo man nachher feststellt, wir können ja Gesetzesübertreter gar nicht so richtig bestrafen. Und das ist das Allergefährlichste für einen Staat. Wenn ein Staat Gesetze erlässt und in der Autorität des Staates sagt, das ist Gesetz, und er ist nicht in der Lage, den Gesetzesübertreter zu bestrafen, dann verliert er jede Autorität. Und so ist das ja heute. Was wird heute alles erlassen? Aber man hebt auch manche Gesetze auf, die noch von den 10 Geboten her geprägt waren. Die hat man abgeschafft. Und hat gedacht, wenn wir keine Gesetze mehr haben, dann gibt es auch keine Gesetzesübertreter mehr. So naiv ist man heute auch schon. Und das ist bei Israel der Fall. Israel muss erkennen, dass sie beiseite gesetzt sind, aber sie werden wieder eingesetzt werden. Und wir leben heute in einer atemberaubenden Zeit. Und ich meine, wir leben heute fast am Ende der Endzeit. Denn das, was wir nachher in Römer 1 hören werden, das ist genau das Bild des modernen Menschen heute. Gottloser, schlimmer, in der Gottlosigkeit, in der Sünde kann es wohl doch gar nicht mehr geben. Ich sage als oft einmal, mehr als nackt kann sich der Gottlose, Gesetzlose doch nicht mehr offenbaren. Und das tut man ja heute. Ja, schlimmer kann es doch nicht mehr sein. Aber Israel wird erkennen, wen sie durchstochen haben, und dann wird der gläubige Überrest durch den Glauben an seinen Messias eben doch wieder alle Verheißungen erfahren dürfen. Denn Gott ist ein absolut heiliger Gott. Und deshalb, was er verheißen hat, das wird er auch tun. Es wird ihn auch in Bezug auf Israel nicht gereuen. Er nimmt keine Verheißung zurück, die er gegeben hat. Allerdings noch einmal gesagt, Verheißungen Gottes gelten eben dem Glaubenden. Und deshalb wird nur der gläubige Überrest hier das erfahren. Das führt der Apostel Paulus in Kapitel 9 bis 11 aus. Und nun kommt im 12. Kapitel bis zum 16. Kapitel gewissermaßen die praktische Verwirklichung, die praktische Anwendung dessen, was wir nun gehört haben im 5. Kapitel von dem neuen Zeitalter, von dem neuen Äon. Und dieses neue Zeitalter, dieser neue Äon, der wird geprägt von dem Leben in Jesus Christus und wird geprägt von der Liebe in Jesus Christus. Das sind eine sehr praktische Anwendung dann. Ich denke daran, dass der Apostel Paulus dann im 12. Kapitel sagt, so ermahne ich euch nun, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer auf den Altar zu legen. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Er sagt aber auch gleich, wie das geschehen kann. Deshalb seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch in eurem Sinn verändern, indem ihr prüfet, was der gute, vollkommene, heilige Wille Gottes ist. Gleich eine praktische Nutzanwendung. Das Allerbeste für einen Menschen, und zwar für jeden Menschen, ist die Tatsache, dass er, wenn er erkennt, was der Wille Gottes ist, und den kann er erkennen, wenn er darum bittet, wenn er die Bibel liest und wenn er sich vom Geiste Gottes leiten lässt, kann er den Willen Gottes erkennen. Und der Wille Gottes ist das Allerbeste für einen Menschen. Warum denn? Nun, ich will nur zwei Dinge nennen. Dieser heilige, ewige Gott ist und bleibt der Gott vollkommener Liebe. Er kann nicht noch ein bisschen vollkommener werden. Gott ist und bleibt die vollkommene Liebe. Ja, Johannes sagt, Gott ist Liebe. Und daran ist die Liebe Gottes erschienen, dass er seinen Sohn sandte als eine Sühnung für unsere Sünden. Das ist auch Kurzform des Evangeliums. Gott ist und bleibt der Gott vollkommener Liebe. Die Schwierigkeit besteht nur darin, dass wir meinen, wenn er ein Gott vollkommener Liebe ist, wie kann er dann trotzdem ein Gott vollkommener Heiligkeit sein? Und ich gebe zu, das ist ein bisschen schwierig für uns zu verstehen. Wir stellen uns entweder Gott vor, dass er ein Gott vollkommener Liebe ist, ja, dann müssen wir ihm auch zugestehen, dass er richtet. Und ihr Lieben, Gott fragt nicht danach, ob wir in demokratischer Weise abstimmen, ob wir Gott das zugestehen oder nicht. Wenn einer sagt, es gibt keinen Gott, dann steht im Psalm 14, Gott lacht darüber. Nur ein Tor spricht in seinem Herzen, da ist kein Gott. Und Gott hat jedem Menschen, und das ist auch wieder eine Aussage aus dem 1. Kapitel, hat jedem Menschen ein Stück der Ewigkeit ins Herz gegeben. Es hat keiner eine Entschuldigung, dass sich Gott ihm nicht geoffenbart hätte. Aber wir wollen doch das Thema ganz kurz durchgehen. Im 13. Kapitel wird nun sehr deutlich und klar, wie sich ein Gläubiger auch der Obrigkeit gegenüber zu verhalten hat. Im 13. Kapitel haben wir aber eine wunderbare prophetische Aussage, dass der Apostel Paulus uns vor Augen stellt, welche Bedeutung die Liebe nun hat. Und zwar nicht unsere eigene Liebe, sondern die Liebe, die nach Römer 5 ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe, sagt Paulus im 13. Kapitel unter anderem, ist die Erfüllung alles Gesetzes. Da sehen wir also, wie der Apostel Paulus das Gesetz sieht. Er sagt, das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist heilig. Nur eines konnte das Gesetz eben nicht bewirken. Es konnte die Herzen der Menschen nicht ändern. Das Gesetz hatte keine Kraft zur Umgestaltung. Das sagte aber, diese Kraft erfahren wir jetzt durch die Tatsache, dass der Heilige Geist und damit seine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Und deshalb schreibt er im 13. Kapitel dann dieses wunderbare Wort, Jesus Christus, die Erfüllung des Gesetzes, nicht der Gesetze abgeschafft hat, sondern erfüllt hat. Im 14. und 15. Kapitel kommt dann die Frage, wie sich die Schwachen und die Starken in der Gemeinde miteinander vertragen sollen. Das heißt, es darf keiner in der Gemeinde sich gegen den anderen erheben und richten. Die Starken sollen erkennen, dass sie die Schwachen tragen. Die Schwachen dürfen aber auch die Starken nicht terrorisieren, das kennen wir alles. Zusammenfassend sagt der Apostel auch wieder da sehr deutlich und klar, dass wir so uns gegenseitig annehmen sollen, wie Christus Jesus uns angenommen hat. Eine sehr einfache Aussage im Grunde genommen. Wisst ihr, Mark Twain, kennt ihr den amerikanischen Schriftsteller? Er soll wiedergeboren gewesen sein, habe ich gelesen. Der sagte einmal, mir machen nicht die Stellen Probleme, die ich nicht so richtig verstehe. Und es gibt ja in der Heiligen Schrift einige Stellen, die sind wirklich nicht so leicht zu verstehen. Aber die machen mir kein Problem. Mir machen die Stellen Probleme, die so einfach sind, dass man die verstehen muss. Und da gehört zum Beispiel, meint er dann auch in Römer 15, dass wir einander annehmen sollen, wie Christus Jesus uns angenommen hat, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Im 16. Kapitel kommt dann die sogenannte Grußliste. Wir sehen daraus, dass der Apostel Paulus sehr wohl in Rom Bekannte hatte, viele Bekannte hatte, er nennt sie damit Namen. Und jetzt zum Schluss möchte ich einmal noch aus den letzten Versen des Römerbriefs lesen. Das ist nämlich der Abschluss aller dieser Gedanken, den er im Römerbrief hat. Und das ist ein ganz besonderer Hinweis, dass der Apostel Paulus, ich habe das im ersten Vortrag schon angedeutet, eben der Apostel der Gemeinde Jesu Christi ist. Der Apostel, der eben nicht nur den Römerbrief geschrieben hat, denn im Römerbrief wird eigentlich der Gläubige als noch auf dieser Welt voll und ganz mittendrin stehend gesehen, sondern er geht weiter über den Epheserbrief hinaus, wo wir dann mit Christus Jesus schon auferweckt gesehen werden, ja schon in der Himmelswelt mitsitzend. Und da schreibt der Apostel Paulus, dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in unausdenkbaren Zeiten verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart wird und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. Dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Damit haben wir jetzt wenigstens zum ersten einmal einen ganz groben Überblick über den Inhalt des Epheserbriefes bekommen. Über den Römerbrief bekommen. Und nun ist die Frage, wie wir weiter fortfahren. Wir können jetzt nicht die ganzen 16 Kapitel behandeln. Wir sind auch in der Zusammensetzung so, dass wir nicht sagen können, wir fangen heute mit den ersten drei Kapiteln an und machen nächstes Jahr dann von 3 bis 6 und 6 bis 9. Die Zusammensetzung ist hier eine andere als bei einer Freizeit, wo man sich immer wieder trifft. Deshalb habe ich mir gedacht, dass es vielleicht besser ist, wenn wir jetzt ganz kurz die Schwerpunkte der einzelnen Kapitel von 1 bis 8 noch behandeln. Kapitel 9 bis 11 habe ich jetzt schon erwähnt als eine gewisse Parenthese, als eine gewisse Einschiebung. Kapitel 12 dann die praktische Verwirklichung. Ich werde versuchen, am Ende der Reihe dann doch wenigstens die zwei Verse aus Römer 12 noch zu betrachten, weil das im Grunde genommen jetzt die Nutzanwendung all dessen ist, was der Apostel Paulus in seinem Brief sagt. Wisst ihr, das Großartige an diesem Paulus, das ist immer das, dass er zuerst einmal unsere Stellung, die wir in Jesus Christus haben, als Kinder Gottes, als solche, die wiedergeboren sind, die den Geist Gottes bekommen haben, dass er uns diese Stellung so vor Augen führt, dass wir es verstehen, was es bedeutet, gerechtfertigt sein aus Glauben. Römer 4, Vers 25, um unserer Übertretungen willen dahingegeben, um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Sodass der Leser erkennen muss, wenn wir in diesem Glauben an Jesus Christus stehen, dann erfahren wir nie mehr etwas vom Zorn Gottes. Ich bin so dankbar, dass Paulus dann im 8. Kapitel, das werden wir später dann nochmal etwas genauer betrachten, sagen kann, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles, aber auch alles schenken? Niemand und nichts kann uns mehr scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und so finden wir im 5. Kapitel, im 6. Kapitel, im 7. Kapitel, im 8. Kapitel immer wieder diese Aussage: in dem Herrn. Und das wollen wir gut noch merken. Wir haben alles, alles in Jesus Christus. Aber wir haben es nur in ihm. Denn in ihm, dem Herrn Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Paulus sagt, und in ihm, diesem Herrn, seid auch ihr zur Fülle gebracht. Ihr Lieben, das sollten wir immer berücksichtigen. Unsere Stellung ist vollkommen in dem Herrn. Aber jetzt, und jetzt braucht Paulus keine Angst mehr zu haben, dass wir wieder sagen, jetzt fängt er, nachdem er die Rechtfertigung so vor Augen gestellt hat, am Ende seiner Briefe immer doch noch an mit gewissen Ermahnungen, Ermunterungen und auch Verpflichtungen zum Glaubensgehorsam. Würde er das am Anfang sagen, dann würden wir sagen, Paulus verkündigt Gesetz, du musst, du musst, du musst. Nein, sagt er, ich verkündige kein Gesetz mehr. Ich verkündige euch das Gesetz der Liebe und des Glaubens. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, jawohl. Aber er zeigt uns, dass man natürlich nicht die Gnadengaben Gottes, das ewige Leben, wie es in Römer 6, Vers 23 heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben, dass man die natürlich nicht so einfach annehmen kann, ohne dass ich in meinem Leben etwas ändere. Das geht nicht. Und deshalb diese Aufforderung des Apostels Paulus, dass wir uns eben immer wieder ermahnen und ermuntern lassen, getreu dieser neuen Stellung in Jesus Christus, nachdem wir seinen Geist bekommen haben, jetzt auch so zu wandeln, zur Ehre unseres Herrn. Er schreibt das ganz besonders im Epheserbrief. Da wird uns gezeigt, was Gott getan hat, uns in die Gotteskindschaft zu bringen. Da wird gezeigt, dass der Vater uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Da wird gesagt, dass wir zur Sohnschaft berufen sind und begnadigt sind in dem Geliebten. Dass uns der Herr Jesus durch sein Blut erlöst hat, die Vergebung der Vergehung geschenkt hat. Alle diese Dinge werden dort aufgezählt, damit wir sehen, in welche Stellung wir hineingekommen sind. Aber auch dort schreibt der Apostel Paulus natürlich, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene, dass ihr nun würdig wandelt der hohen Berufung. Und jetzt kann keiner mehr sagen, der diese Dinge richtig aufgenommen hat, dass Paulus jetzt doch wieder etwas fordern würde, dass er jetzt doch wieder ein Joch auflegen würde, dass er doch wieder ein Gesetz bringen würde. Was sagt denn der Herr Jesus? Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nehmet auf euch mein Joch, sagt er. Das, was Paulus uns auferlegt, das ist das Joch des Herrn. Und dieses Joch ist wunderbar. Und deshalb gibt es nichts Kostbareres als Sklave dieses Herrn und Heilandes Jesus Christus zu sein, sein Kind Gottes zu sein. Seht ihr, das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Und das sagt der Apostel Paulus dann im Epheser, in Römer 1 deutlich und klar. Sie haben keine Entschuldigung. Es kann keiner kommen und sagen, Gott, du hast dich mir nicht geoffenbart. Warum denn nicht? Paulus sagt, jeder Mensch, der geschaffen ist nach dem Ebenbilde Gottes, hat die Möglichkeit, schon alleine in der Schöpfung die Herrlichkeit und die Allmacht Gottes anzuschauen. Lieben, und diese Schöpfung, die ist ja so herrlich. Im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15 wird gesagt, der Herr Jesus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Für ihn und durch ihn und zu ihm hin ist alles geschaffen. Und was sieht er daraus sofort? Die Folgerung. Deshalb muss er, dieser Herr, in allem den Vorrang haben. Seht ihr, und das nennt der Apostel Paulus. Das ist eine Schöpfung aus dem Worte durch den Geist Gottes geleitet, glaubensgehorsam. Und ich sage es noch einmal, der durch den Glauben Errettete gehorcht. Aber nur der Gehorsame glaubt richtig. Und deshalb ist eben der Glaubensgehorsam für den Apostel Paulus das Zeichen. Der Herr Jesus sagte selber sehr einfach, wenn ihr mich liebet, dann haltet meine Gebote. Ihr Lieben, das ist so einfach. Paulus drückt es in manchen Dingen wesentlich komplizierter und umfangreicher aus. Aber unser Herr redet sehr einfach. Wenn ihr mich liebet, dann gehorchet meinen Geboten. Er sagt auch gleich, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, sind nachher meine Jünger, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Und deshalb sagt auch Jakobus, wenn einer behauptet, dass er glaubt, aber nicht tut, was das Wort Gottes will, dem sein Glaube ist tot. Es gibt ein toter Glaube. Ihr Lieben, aber es geht hier um den rettenden Glauben. Es geht um den Glauben, der an eine Person gebunden ist. Der biblische Glaube ist nicht ein Glaube an ein Dogma. Er ist auch nicht der Glaube an irgendeine Verfassung oder an eine irgendwelche Lehre, Tradition, sondern der biblische rettende Glaube ist immer eine personale Entscheidung für Jesus Christus. Und das ist das Entscheidende. Und wenn wir das wissen, dann werden wir die Heilige Schrift ganz anders verstehen. Dann werden wir auch verstehen, dass der Herr in seiner Heiligkeit eben jeden Menschen beurteilen und offenbaren wird nach seinen Werken, die er getan hat. Nach seinem Verhalten. Es ist Gott nicht egal, wie wir leben, ihr Lieben. Wir sind nach Epheser 1 berufen, etwas zu sein, zur Verherrlichung seines Namens. Das wird dreimal geschrieben in Epheser 1, Vers 3 bis 14. Dreimal zur Verherrlichung seines Namens. Einmal wird angegeben, was der Vater getan hat, uns zu erretten, auf das Gott verherrlicht werde in allem. Dann wird dreimal geschrieben, was der Herr Jesus getan hat, auf dass er verherrlicht werde. Und dreimal ist der Heilige Geist angesprochen, dass wir versiegelt worden sind, dass wir das Anrecht haben, auch immer wieder Verherrlichung Gottes. Ihr Lieben, und das müssen wir auch als Kinder Gottes besser vor Augen haben. Gerade in Betrachtung auch des Römerbriefes. Es geht nicht um uns in erster Linie. So wichtig es natürlich ist, dass wir Kinder Gottes sind. Aber wir sind Kinder Gottes geworden, damit Gott verherrlicht werde durch uns. Und deshalb ist es auch nicht meine Leistung, ist es auch nicht mein Werk, auch nicht meine Begeisterung, sondern einzig und alleine die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, der mich umgestaltet hat in sein Bild. Paulus drückt das einmal so aus im 2. Korintherbrief 3, Vers 18. Mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden wir verwandelt in sein Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Wie Gott uns umwandelt, da hat er bei jedem von uns seine bestimmte Methode.